Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur Spezialfolge von Gastrogeplauder, nämlich wie jedes Jahr von der DGVS. Und dieses Jahr machen wir ein bisschen was anderes. Wir haben nämlich die Präsidentin eingeladen von nächstem Jahr, Elke Röp. Herzlich willkommen. Man geht da natürlich völlig anders auf eine Veranstaltung, wenn man sie nächstes Jahr gestaltet, oder?
Das ist korrekt, Thomas. Ja, ich bin als zukünftige Präsidentin natürlich jetzt hier gespannt, wie der Kongress in diesem Jahr abläuft. Aber da es andere Leute sind, andere Themen und auch ein anderes Motto, würde ich ganz gerne zunächst einmal das Motto für nächstes Jahr vorstellen.
Ja, ist das noch keine Überraschung? Also gibt's jetzt schon?
Das gibt es jetzt schon und damit habe ich mich ja auch zur Wahl gestellt. Das Thema ist Prävention, Translation und Perspektiven. Also gemeinsam mit Axel Eickhoff von der Endoskopie und Tobias Keck von der Viszeralchirurgie werden wir dieses Thema mit Leben füllen oder diese drei Themen mit Leben füllen.
Also es gibt ja so zwei verschiedene Arten von Mottos oder Motti oder wie man das auch immer nennt. Das eine ist, wir fliegen zu den Sternen, das haben die Endoskopiker gerne. Und das andere sind so drei Sachthemen. Das ist ja vielleicht begrenzend, aber auch sehr sinnvoll, oder?
Also drei Sachthemen ist es sicher, aber es sind Themen, die wir mit unterschiedlichen Inhalten füllen wollen. Und zwar sind es Themen, in die sowohl die neuen AGs eingebunden werden, als auch die JUGAs, unser Nachwuchs, aber auch unsere Patientinnen und Patienten. Lass mich das mal kurz erläutern am Thema Prävention. Also wir alle kennen die Vorsorgekoloskopie, die ganz sicher das Paradebeispiel für Prävention ist. Aber auch bei meinem Haus- und Lieblingsthema Muscle D, also die Fettleber oder anderen metabolischen Erkrankungen, können wir viel leisten mit der Prävention. Zum Beispiel durch die Ernährungsmedizin. Wir sind die Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und die Ernährung ist das, was unseren Stoffwechsel beeinflusst. Wir haben ganz neue Möglichkeiten durch das Mikrobiom. Ernährung beeinflusst unser Mikrobiom. Wir haben hier eine reduzierte Tumorinzidenz, je nachdem, was wir zu uns nehmen, was wir essen.
Ist ein bisschen mühsamer als nur eine Koloskopie, aber natürlich sehr viel spannender auch, oder?
Ja, natürlich. Bisher haben wir Assoziationen, aber ich denke, es gibt da auch kausale Zusammenhänge. Oder anderes Thema, Volkskrankheit Reflux. Auch hier können wir viel Prävention betreiben. Prävention des Refluxes ist auch die Prävention des Barrett-Ösophagus. Oder die Impfungen in Bezug auf Hepatitis B. Bei C, Hepatitis C, therapieren wir. Auch das ist irgendwie eine Prävention, denn wir können dadurch die Inzidenz vom hepatozellulären Karzinom reduzieren. Oder die Sonografie. Wir haben gerade eben noch darüber diskutiert. Die Sonografie ist das Instrument der Gastroenterologie. Und damit können wir sehr viel detektieren, wenn wir sie denn flächendeckend anwenden würden.
Auch spannend, die Vorsorge-Sonografie. Was bleibt da wo hängen? Bei wem lohnt sich's? Wie oft?
Ja. Ja, kann man sie überall durchführen? Bilden wir unseren Nachwuchs dazu aus? Ist die Bettzeit-Sonografie überhaupt noch auf dem aktuellen Stand? Also das sind Fragen, die werden wir auch auf dem nächsten Kongress oder im nächsten Jahr diskutieren. Die beiden anderen Begriffe Translation und Perspektiven würde ich allerdings auch noch gerne kurz hier ansprechen. Translation, ich selbst bin im Prinzip Grundlagenwissenschaftlerin und translationale Wissenschaftlerin, aber wissenschaftliche Erkenntnisse gehören einfach in die klinische Versorgung. Also wir sollten in unseren Sektionen dafür sorgen, dass wir Wissenschaft, Klinik und die Translation dazwischen miteinander verbinden. Und seit der Covid-Pandemie wissen wir ja auch, dass schnelle Umsetzung möglich ist. Also translationale Forschung bedeutet für mich aber auch Initiierung von Studien, von klinischen Studien. Und das sollte schneller funktionieren. Und gerade in der Gastroenterologie haben wir sehr viele Wissenschaftler, sodass wir hier auch eine Fachgesellschaft haben, die wissenschaftliche Studien initiieren kann.
Und es ist ja, sagen wir mal, klinische Forschung hat ja auch was damit zu tun, Rechenschaft geben. Wissenschaft hat manchmal so diesen Hauch von, da sitzt jemand im Elfenbeinturm, aber es ist ja eigentlich das, was wir täglich machen, müssen wir Rechenschaft darüber ablegen, ob es gut ist oder nicht. Das ist ja auch ein Teil davon.
Ganz genau. Man sollte wegkommen von Heilversuchen und klinische Studien initiieren für das, von dem wir denken, ach, das funktioniert doch bei dem einen Patienten, bei dem anderen. Warum keine klinische Studie etablieren oder beantragen? Translation bedeutet aber auch, klinischen Scientists zu stärken, also gerade bei Studierenden, bei jungen Gastroenterologen. Wie schaffen wir es, dass jemand begeistert ist von der Wissenschaft und das dann auch nachher in seinen klinischen Alltag überbringen kann? Translation heißt aber auch, aus der Kinder- und Jugendmedizin in die Erwachsenenmedizin kommen. Wir haben ja einige Beispiele für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder die Zöliakie. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass Erkrankungen aus der Erwachsenenmedizin mittlerweile bereits bei den Pädiatern zu sehen sind, wie die Fettlebererkrankungen. Also das verbinden wir unter Translation und nicht zuletzt die vertikale Translation, das heißt die Verbindung der Erkenntnisse aus der Gastroenterologie in die Bevölkerung. Und auch da kommt uns wieder zugute, dass wir die Volkskrankheiten behandeln. Die Fettleber, das versteht jeder, je nachdem, wie es in die Sprache, in die einfache Sprache translatiert wird. Gallenblasenbeschwerden, Reizdarm. Also das sind die Volkskrankheiten, über die wir unsere Patientinnen und Patienten informieren sollten, denn irgendwann können wir nicht mehr alle mit diesen Volkskrankheiten behandeln. Das heißt, wir müssen Prävention und Translation fördern.
Und es so ein bisschen den dann Patienten wieder zurückgeben in einem Stadium, wo sie noch keine Patienten sind.
Korrekt. Hm. In diesem Falle wäre der Patient als eigener Arzt natürlich gefragt. Ich komme noch zum letzten Punkt, den Perspektiven. Perspektiven war etwas, was jeder von uns dreien, von den drei Präsidenten, relativ eigen oder anders, individuell interpretiert hat. Also für mich waren Perspektiven zunächst mal Perspektiven junger Gastroenterologen, egal ob sie jetzt in der Wissenschaft, in der Klinik tätig sind oder tätig sein möchten oder eine Kombination von beidem ausführen möchten. Für die Studierenden ist es wichtig, sie sollten auch in unseren Kongress integriert werden, denn nur dann, wenn wir sie früh genug für die Gastroenterologie begeistern, dann werden sie vielleicht auch diesen Schwerpunkt wählen. Und ich habe ganz persönlich mit meinen beiden Kongresssekretären diese Spannbreite aufgezeigt. Ich habe einen meiner jüngsten Doktoranden genommen, Lukas Knettler, der ein ganzes Spektrum noch vor sich hat als klinischen Scientist, und einen meiner ersten Doktoranden, nämlich Professor Timo Rath, der im Moment eine Professur für molekulare Endoskopie innehat, der schon am Ende des Spektrums angekommen ist. Also beide hatten die Perspektive für die Gastroenterologie, aber beide sind auch sehr früh dafür begeistert worden. Perspektiven sind aber auch wichtig für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Auch hier haben wir in der Gastroenterologie durch das Whole Genome Sequencing ein ganz tolles Instrument, mit dem wir auch seltene Erkrankungen gut behandeln können. Oder Krebspatienten, individualisierte Therapien, auch das sind neue Perspektiven. Wir brauchen dafür aber wieder das Gewebe, die Punktion, die Sonographie, die gezielte Biopsie von Metastasen oder von Tumoren. Außerdem denke ich, dass wir noch eine viel engere Überlappung brauchen von Chirurgie und Gastroenterologie, also eine ganz enge Zusammenarbeit. Und unser Kongress Viszeralmedizin, der ja dieses Jahr 20 Jahre alt wird, also ein gemeinsamer Kongress, ist sicher auch noch ausbaufähig. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie die Venn-Diagramme, also das Überlappen von drei Kugeln, die sehr große Schnittmengen haben. Und diese drei Kugeln, Endoskopie, Viszeralchirurgie und Gastroenterologie, die driften immer mehr aufeinander zu, die Schnittmenge wird immer größer. Und Perspektiven brauchen wir natürlich auch für unsere Berufspolitik, denn der Bauchschmerz ist sehr, sehr häufig. Wir haben die Ambulantisierung, wir haben die Volkskrankheiten, wir haben neue Erkrankungen wie die eosinophile Ösophagitis oder Zivilisationskrankheiten wie die MASH. Und da brauchen wir eine ganz enge Vernetzung mit der Politik.
Zwei Stichworte, verschiedene Perspektiven. Die Gastroenterologie ist ja eine riesige Familie geworden. Also während andere größere Fächer der Inneren sich mit auf ein Organ fokussieren, haben wir mehrere, die natürlich irgendwie zusammenhängen, ist ja klar. Wie hält man denn so eine Familie zusammen? Vielleicht indem man jedes Jahr verschiedene Schwerpunktsetzungen macht und dann ist der eine da besser aufgehoben und der andere da.
Also das ist sicher eine gute Idee, aber ich würde jetzt den großen Kongress gar nicht schmälern wollen und auch nicht zu sehr spezifizieren, denn wir leben ja auch von der Vielfalt. Und man sollte vielleicht gar nicht noch mehr Parallelsitzungen, sondern größere Sitzungen, interessantere Sitzungen, die vielfältiger besetzt sind, damit wir eben auch von der Sichtweise der Chirurgen lernen, von der Sichtweise der Endoskopiker, von jungen Wissenschaftlern oder auch von älteren, erfahrenen Kollegen aus der Gastroenterologie.
Und eine große Familie lässt sich sowieso nicht so leicht streamlinen, ne? Im Übrigen. Das andere, die Patientenperspektive. Da gab es ja immer wieder Initiativen. Inzwischen steht in Papers ja, in klinischen Studien drin, ob Patienten involviert waren bei der Planung. Was habt ihr denn da konkret vor?
Also wir werden uns auf einige der Volkskrankheiten fokussieren und hier auch versuchen, in einfacher Sprache Patientenvertreter, die ja schon bei den Leitlinien mit beteiligt waren, in die Sitzungen auch zu integrieren. Denn nur dann, wenn die Patienten verstehen, was wir an Diagnostik und an Therapie betreiben, nur dann können wir davon ausgehen, dass unsere therapeutischen Maßnahmen auch sinnvoll sind und zu einem guten Ende führen. Denn ich glaube nicht, dass die Pille für alles das letzte therapeutische Ziel ist. Metabolische Erkrankungen zum Beispiel, die können nur durch eine Änderung des Lifestyles auch sehr gut behandelt werden.
Muss ja im Moment die Pille für alle gibt, aber schauen wir mal, was langfristig dabei rauskommt. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es ist eigentlich, ist mir jetzt so aufgefallen bei dem Gespräch, eine gute Idee, mit dem Kongresspräsidenten ja vorher zu reden. Weil dann können die Kollegen, die zuhören, hoffentlich viele, sich mal überlegen, wie kann ich dazu beitragen? Was reiche ich ein? Es gibt eben bestimmte Schwerpunkte und ich wünsche euch noch ganz viel Glück und Spaß bei der Vorbereitung. Und
vielen Dank.
Wie gesagt, nach dem Spiel oder jetzt im Spiel ist schon vor dem Spiel.
Wunderbar. Und wir freuen uns auf viele, viele Zuschriften. Wir freuen uns darauf, auf viele Ideen, auch für Sitzungen. Jede Idee, jeder, der teilnehmen möchte, ist gerne willkommen.
Prima. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und wir machen weiter im Podcast von der DGVS mit den beiden neuen Vorsitzenden der jungen Gastroenterologen oder salopp JUGA, Frau Blüthner und Herr Weidlich. Herzlich willkommen. Der Next-Gen-Tag ist ja immer ein ziemlicher Erfolg, ne? Die Anmeldungen müssen schließen vorher und es ist ja, es gibt ja nichts Schöneres auf dem Kongress, als wenn es heißt, leider ausverkauft.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass Next Gen tatsächlich jetzt zum vierten Mal stattfindet und ich glaube, das spricht schon alleine für das Konzept und auch, dass es ausverkauft ist wieder. Wir haben knapp 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ich glaube, das werden wir hoffentlich im nächsten Jahr wieder so fortsetzen können.
Genau, das ist ja wirklich ein Erfolgskonzept der JUGA, auch diesmal waren, ich glaube, 91 Referierende zu gleichen Teilen von den jungen Gastroenterologen, von den jungen Chirurginnen und Chirurgen. Und ich saß vorhin in der Grand Round und war auch begeistert über die Vorträge. Ich habe selber auch einiges Spannendes wieder mitgenommen. Und ich glaube, dass das super ist, einfach den Nachwuchskolleginnen und Kollegen auch eine Plattform in einem quasi geschützten Rahmen Wissen zu vermitteln und Wissen zu bekommen.
Sie arbeiten beide im universitären Umfeld, nicht gerade bei den schlechtesten Universitäten in Deutschland. Vielleicht wollen Sie kurz vorstellen, was Sie machen und was Ihre Schwerpunkte sind.
Das haben Sie jetzt schön ausgedrückt, genau. Also ich arbeite an der Charité in Berlin. Mein Schwerpunkt ist hauptsächlich das Kurzdarmsyndrom, so als seltene Erkrankung, genauso wie die Amyloidose als seltene Erkrankung. Ich betreue aber auch Patienten mit einem doch häufigeren Krankheitsbild, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Habe daran sowohl klinisches als auch wissenschaftliches Interesse, vor allem so allgemein an der Ernährungsmedizin. Ich glaube, das würde ich so als großen Schwerpunkt bezeichnen.
Ich arbeite am Klinikum rechts der Isar. Das ist ja auch eine Klinik, wo der eine oder andere bekannte Endoskopiker, so sagt man, herkommt. Mein Spezialgebiet sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Eosinophile Ösophagitis und auch die Endoskopie.
Genau, die Eosinophile Ösophagitis, zu meiner Zeit gab es die beim Erwachsenen noch nicht, aber inzwischen ist es eine ziemliche Entität geworden. Jetzt die universitäre Perspektive wird ja immer so ein bisschen als abgehoben betrachtet oder wurde. Ist das noch ein Thema jetzt in der JUGA oder ist das völlig egal, woher die Leute kommen?
Wir haben gerade auf dem Kongress nochmal darüber diskutiert und haben, glaube ich, unser Statement auch nochmal verfestigt, dass die JUGA für alle da ist. Wir sowohl die universitären Standorte als auch die peripheren Häuser vertreten genauso wie verschiedene Entwicklungsstufen, sei es die Studierenden genauso wie die Assistenten im fortgeschrittenen Weiterbildungsjahr oder die jungen Fachärztinnen und Fachärzte. Und ich glaube, das Statement Yoga ist für alle, das sollte auch weiter für die nächsten Jahre unser Statement bleiben.
Und die vorangegangenen Sprecherteams haben ja große Fußspuren hinterlassen, die wir jetzt treten dürfen, müssen, und sind ja auch einige Publikationen aus der Vernetzung der Yoga-Gruppen hervorgegangen in letzter Zeit.
Was sind denn so Ihre Ziele einmal für den Next-Gen-Tag nächstes Jahr? Den werden Sie ja auch nicht alleine machen wahrscheinlich. Und auch sonst für die Aktivitäten der Yoga.
Ich glaube, wir sind froh, dass wir den Next-Gen-Tag nicht alleine organisieren müssen, und sind auch froh, dass es da immer tolle Organisationsteams gab, die auch jetzt viel Erfahrung mitbringen und uns da vielleicht mit ins Boot nehmen können. Ich denke, das Konzept wird weiterhin so bleiben, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das Next-Gen-Konzept an sich so bleiben soll. Also, dass wir weiterhin die Grand-Rounds haben, dass wir weiterhin die Workshops haben. Dieses Jahr wurde ja vor allem so der Hands-On-Bereich noch ein bisschen weiter ausgebaut, weil der Bedarf einfach da war. Ganz neu dieses Jahr die Masterclasses, die von den Präsidenten durchgeführt wurden. Ich glaube, das ist ein etabliertes Konzept, was mit der Rookie Night abschließt, was wir gerne so weiterführen wollen. Da kann man sicherlich an Feinheiten noch weiter adjustieren. Aber das Grundkonzept soll sicherlich so weiterhin bestehen bleiben.
Dann gibt es ja auch ein paar andere geniale Angebote. Die Winter School, das Science Camp, was diesen Sommer das erste Mal durchgeführt wurde. Die Preceptorships, die auf jeden Fall weitergeführt werden müssen. Uns liegt es am Herzen, die Vernetzung, den Ausbau, die Kommunikation untereinander auszubauen und auch weiterhin unseren Teil zur Ausbildung von jungen Gastroenterologinnen und Gastroenterologen beizutragen.
Die Gastroenterologie ist ja eine riesige Familie, ne? Das ist ja, die Yoga ist das ja so ein bisschen im Kleinen. Das haben wir auch gerade kurz mit der Präsidentin besprochen. Also es gibt ja immer einen Ausbildungsbedarf, was Praktisches bedingt. Wie ist denn das mit der Stellung dazu, dass man sagt, wir machen uns nicht nur Gedanken, wie man ausbildet, sondern auch, wer ausgebildet werden soll und kann und muss? Das wird ja in Zukunft nicht leichter werden. Vielleicht eine gemeine Frage, aber soll man wirklich, keine Ahnung, fortgeschrittene Endoskopiekurse anbieten und dann...
Wenn man auf die Endoskopiekongresse guckt, dann werden ja viele High-End-Advanced-Endoskopien gezeigt, auch auf den Live-Übertragungen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, gerade so den jungen Anfängernachwuchs zu fördern, die Möglichkeit geben, von den Erfahrenen zu lernen, auch vielleicht selber in Erscheinung zu treten, was ja durch die Yoga durchaus möglich ist. Also ich glaube, da kann man sicherlich das eine oder andere Neue auch etablieren.
Und ich glaube, der Knackpunkt ist auch, und das ist vielleicht auch eine wichtige Aufgabe der Yoga mit, wenn wir die Leute nicht ins Boot holen und vielleicht auch einladen, an gewissen Themen teilzunehmen und vielleicht ihre Begeisterung für gewisse Themen nicht wecken können, dann wissen wir, glaube ich, auch gar nicht, was in den jungen Gastroenterologen und Gastroenterologinnen so steckt. Und deswegen, glaube ich, können wir als Yoga auch viele begeistern und vielleicht können auch ältere Yogas da so ein bisschen als Mentor wirken. Und das ist ja sicherlich auch ein Auftrag des Next-Gen-Tags, die Leute für Themen zu begeistern und im Hands-on-Kurs vielleicht für Endosonographie zu begeistern.
Was passiert eigentlich, wenn man als Yoga-Mitglied in die Jahre kommt?
Das ist erstmal sehr traurig, weil man dann kein Yoga-Mitglied mehr ist. Ich glaube, wir haben immer noch so, ich nenne es jetzt mal Yoga-Alumnis, die immer noch viel präsent sind und uns auch viel unterstützen und irgendwie an Erfahrungen teilhaben lassen. Aber das ist letztendlich auch das Konzept. Das sind junge Gastroenterologen und Gastroenterologen. Da kommt viel junger Nachwuchs nach. Und so soll der Next-Gen-Tag ja auch zum Beispiel weiterhin den Yogas gehören. Und dann geht man in die große, weite Welt der DGVS über.
Die Erfahrung, mal abtreten zu können, hilft einem später vielleicht nochmal. Aber da sind Sie ja noch weit weg. Die Hauptfrage oder vielleicht auch die Abschlussfrage ist natürlich immer, die Kongressformate sind ja explodiert, durch Covid ist online, ist gewachsen, dann wieder ein bisschen geschrumpft. Wie hätten Sie es denn gern gemischt? Und dann kommen noch so einmal grüne Aspekte, man soll nicht zu viel durch die Gegend fahren. Was ist denn eine gute Mischung?
Ich finde tatsächlich das aktuelle Konzept von der Visceralmedizin ganz gut mit den beiden Online-Nachmittagen vorab, aber dann der Präsenzveranstaltung. Und ich in meiner Altersklasse, ich habe dann sozusagen diese 3 Covid-Jahre ohne echte Vernetzung in der Gastroenterologie und merke jetzt rückblickend eigentlich, was mir abgegangen ist. Und ich glaube, jetzt diese letzten 2 Jahre, jetzt das 3. Jahr mit den Kongressen in Präsenz, zeigt einfach, wie wertvoll und wie toll die Vernetzung ist. Und wie Sie meinten, das ist fast schon wie eine Familie.
Ja, ich glaube, wir brauchen diesen Präsenzteil, das haben wir alle immer wieder gesagt, auch zum Vernetzen und sich auch persönlich mal kennenlernen. Die Online-Sessions sind super, weil sie auch einfach ein anderes Format bieten. Der Next-Gen-Tag war immer so ein bisschen der Auftakt für den Kongress. Das ist, glaube ich, auch immer noch ein guter Einstieg. Und für die anderen Kongresstage sind, glaube ich, die Yoga-Sessions auch gut verteilt und viele versuchen, sich aktiv in den Kongress mit einzubringen. Und das ist ja auch ein Kompliment an die DGVS letztendlich, dass sich viele Yogas so einbringen können und auch ihre Daten präsentieren können.
Ich fand es ja immer ein bisschen komisch, dass da so eine Frontstellung entstanden ist. So nach dem Motto, oh, Gott sei Dank gibt es wieder Kongresse und diese furchtbaren Euler. Ja, das ist ja keine, da hat sich wahrscheinlich der Markt nur verschoben und jetzt kehrt er halt wieder zurück, oder?
Ich glaube, wir kommen einfach zum Status quo wieder zurück und das ist auch das, was alle so wollen und geschätzt haben. Aber der Online-Teil, den möchte, glaube ich, auch keiner missen.
Die Frage für die Leute, die Fortbildung organisieren, ist natürlich immer, und da spielen sie eine wesentliche Rolle als Nachwuchs, was muss man wie online machen, damit es angenommen wird und sinnvoll ist? Online heißt ja jederzeit abrufbar. Gibt es da Vorstellungen, wer was wann wie nutzt und welche Angebote oder was da vielleicht noch fehlt als Marktlücke?
Wir haben ja tatsächlich die Afterwork-Crash-Kurse, die durch die Yoga organisiert sind, die auch im Nachhinein online in der Mediathek zur Verfügung stehen. Und das ist eine wertvolle Sache. Auch mal so kleine Snacks, die eine knappe Stunde gehen, online nach Feierabend oder ein Gläschen Wein oder Bierchen abzurufen. Aber die großen Kongresse, die sollten definitiv in Präsenz sein.
Ich glaube, das hat immer so ein, ja, man ist ja in einem Zwiespalt, weil wenn es nur online aktiv live verfügbar gibt, dann zwingt das natürlich auch mal Leute, dass man sich aktiv auch zuschaltet und jetzt zuhört oder jetzt diskutiert. Das ist ja, glaube ich, auch für Vorträge wichtig, dieser Diskussionsteil danach. Für einige Veranstaltungen, wie sagen wir jetzt für den Crashkurs, ist es auch toll, dass es in der Mediathek später abrufbar ist. Aber ich glaube, da muss man einen guten Mittelweg finden, dass man nicht die Leute dann quasi nicht mehr live vor dem Bildschirm hat, sondern dann nur noch retrospektiv die Dinge abgerufen werden.
Hängt vielleicht auch ein bisschen von der Art ab. Wenn es zu lang ist, schaut sich dann nachher niemand mehr an, nach meiner Erfahrung. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, sagen wir mal, online eher kurzes, modulares Wissen da sein sollte. Und der Rest ist ja doch sehr viel Interaktion.
Es scheint ja aber irgendwie doch zu funktionieren. Wir hatten gerade gehört, dass für die ersten zwei Tage, jeweils an beiden Tagen, knapp 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren. Das heißt, das Konzept scheint ja irgendwie aufzugehen.
Stimmt, also wir enden mit ein bisschen Selbstlob für den DGVS-Kongress. So soll es ja auch sein.
Ich glaube, das dürfen wir ein bisschen.
Und wir nennen diese Folge ja wahrscheinlich nach dem Spiel oder eigentlich im Spiel ist vor dem Spiel. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr und freuen uns darauf, was Sie daraus machen werden. Vielen Dank.
Wir freuen uns auch.
Wir freuen uns definitiv auf die nächsten zwei Jahre mit den Jugas und der DGVS. Danke.
Ja, vielen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie nächste Woche wieder.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.